Die Beschäftigung mit Günter Adolfi geht eigentlich auf die Beschäftigung mit dem KZ-System und auch mit dem KZ Auschwitz insgesamt zurück und darüber hinaus auf die Beschäftigung mit Zivilangestellten, die in industriellen Anlagen gearbeitet haben, in denen auch KZ-Häftlinge Zwangsarbeit verrichten mussten. Und das ist ein Massenphänomen im Nationalsozialismus und die Zahlen sind exorbitant hoch. Allein zum Vergleich, im KZ Mittelbau-Dora haben in den Stollenanlagen im Kuhnstein mehrere tausend deutsche Zivilarbeiter gearbeitet, neben den KZ-Häftlingen, die dort Zwangsarbeit verrichten mussten. Und dementsprechend war der Primärkontakt gerade während der Zwangsarbeit für viele KZ-Häftlinge zuallererst der Zivilarbeiter oder die Zivilarbeiterin und weniger der KZ-Aufseher oder die Wachmannschaften im Konzentrationslager. Und diese Gruppe ist ein Stück weit aus dem Blick geraten, zum einen Teil aus dem Blick der Forschung, aber auch aus dem Blick der Öffentlichkeit insgesamt. Und daher war es nur selbstredend, als die Debatte aufkam, sich auch mit der Person von Günter Adolfi auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen. Darüber hinaus muss man sagen, dass die konkrete Auseinandersetzung mit der Person Günter Adolfis ging auf eine Anfrage der Hochschule Merseburg zurück, die aufgrund der Straßenumbenennung eine unabhängige historische Studie angestrengt hat, um sich nicht nur über die Person Günter Adolfis zu informieren, sondern zugleich natürlich auch eine historische Kontextualisierung und auch eine Erklärung der Handlungen und der Handlungsräume Günter Adolfis anzustrengen.
Und das hängt ganz klar zusammen auch mit dem Fokus der Hochschule auch stark auf naturwissenschaftliche Fächer, auf den Industriestandort, den Chemiestandort Merseburg mit Buna und Leuna und das Unternehmen, das dort in der Zeit des Nationalsozialismus aber auch schon vorher tätig war, das sind die IG Farben. Was ist denn das für ein Unternehmen genau und welche Rolle spielt es vor dem Zweiten Weltkrieg und dann währenddessen?
Die IG Farben-Industrie ist eigentlich ein Verbund von Unternehmen, ein Konglomerat verschiedener Bereiche in der Chemieindustrie. Und natürlich ist gerade der Raum Halle, Merseburg, Leuna, das sind zentrale Standorte dieses Verbundes gewesen. Und das schon viele, viele Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Dementsprechend waren viele dieser Ingenieure, aber auch Meister und Handwerker in diesem Unternehmen beschäftigt in den 20er Jahren, in den 30er Jahren und kamen dann von dort nach Auschwitz. Und der Weg nach Auschwitz ist aber keiner, der plötzlich geschah, sondern bereits mit den Verhandlungen der IG Farbenindustrie und der SS über einen Standort, einen neuen Produktionsstandort in den besetzten polnischen Gebieten, hat man nach einem geeigneten Platz gesucht und aufgrund verschiedener Konstellationen, das hängt zum einen natürlich zusammen mit der infrastrukturellen Anbindung, mit einer Wasserversorgung, aber auch mit der Versorgung von Zwangsarbeitern, die Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, der Chef der SS garantiert hat, fiel die Entscheidung für einen Standort in Auschwitz. Und mit dieser Entscheidung wurde der Standort bereits aus Merseburg heraus aufgebaut. Das bedeutet, dass zahlreiche Ingenieure, Meister und Handwerker, die in den Betrieben gearbeitet haben, den Standort in Auschwitz aufgebaut haben, ohne dass sie bereits physisch täglich in Auschwitz vor Ort waren. Und Günter Adolfi gehört genau zu dieser Kerngruppe der Ingenieure, die bereits von 1941 bis 1943 das Werk in Auschwitz aufgebaut haben. Und dieser Aufbaustab ist auch in Leuna separat untergebracht worden und hat dementsprechend eine Nummerierung, die sich nach dem Standort wie Merseburg, ME und den jeweiligen Barackennummern weiterentwickelt. Und diese Baunummer konnten wir auch für Günter Adolfi feststellen. Und das ist eine Baunummer, in der ausschließlich Mitarbeiter des Unternehmens beschäftigt waren, die sich wiederum ausschließlich mit dem Aufbau des Werkes in Auschwitz beschäftigt haben.
Wie sah denn diese Aufbauarbeit genau aus? Was war das Ziel auch der Produktion in Auschwitz?
Also es gab verschiedene Ziele, die angestrengt worden sind, wie synthetische Brennstoffe, Kautschuk und andere, die dort für die Rüstungsindustrie zur Verfügung gestellt werden sollten. Und das große Ziel war natürlich eine Autarkiebestrebung auch des Dritten Reiches, die gesamte Rüstungsproduktion unabhängig von anderen Ländern betreiben zu können. Das bedeutet, sie haben die besetzten Gebiete massiv ausgeplündert und haben versucht, andere Bereiche durch, ob in der chemischen Industrie oder andere Industriezweige, in der Produktion so unabhängig wie möglich auszustatten, dass die Rüstungsproduktion eigenständig läuft. Natürlich ganz klar im Rahmen des Vierjahresplanes, den Hermann Göring verantwortete, und der klare Maßstäbe und auch ganz klare Vorgaben für die Rüstungsproduktion gegeben hat. Und das betraf nicht nur das Werk in Auschwitz, das betraf genauso das Werk oder zumindest die verschiedenen Anlagen im Großraum Merseburg, Halle Merseburg, aber natürlich auch das Werk in Auschwitz. Und dementsprechend war es von vornherein ein Produktionsstandort, der zentral für die Rüstungsindustrie angelegt worden ist. Und diese enge Verbindung hatte zur Folge, dass die Materialversorgung, aber auch der Aufbau des Werkes in Auschwitz höchste Priorität besaß. Und dementsprechend auch natürlich die Versetzung von notwendigen Mitarbeitern wie Günther Adolfi auch höchste Priorität besaßen. Und diese UK-Stellung, übersetzt heißt das, Günther Adolfi und viele andere wurden nicht sofort versetzt, hängen damit eng zusammen.
Das drittgrößte Lager im Lagerkomplex Auschwitz, Auschwitz III Monowitz, wird aufgrund dieser Kooperation der IG Farben mit der SS aufgebaut. Einer der berühmten Häftlinge der Überlebenden war zum Beispiel Primo Levi, der auch darüber berichtet hat, wie katastrophal und lebensbedrohend und tödlich die Zustände in Monowitz waren. Was konnten Sie denn in Ihrem Gutachten nachweisen? Inwiefern hat Günther Adolfi mit dieser Zwangsarbeit, mit ziviler Zwangsarbeit, aber auch mit dem KZ für die IG Farben zu tun gehabt?
Bevor wir die Frage der Zwangsarbeit beantworten, würde ich vielleicht doch noch einmal gerne auf Ihre erste Teilfrage zurückkommen, nämlich die Struktur des KZ-Komplexes Auschwitz an sich. Auschwitz ist 1940 als Konzentrationslager eingerichtet worden. Das sogenannte Stammlager ist eine ehemalige polnische Armeekaserne. Dieser Lagerkomplex erweitert sich sukzessive. Erst um den Bereich Auschwitz-Birkenau, ich denke, das ist der Öffentlichkeit bekannt, wird eine zentrale Mordstätte des KZ-Systems mit großflächigen Gaskammern, die mit Zyklon B Menschen ermorden, und mit großflächigen Krematorien, die von der Firma Topf und Söhne in Erfurt errichtet werden. Und der dritte Standort wird erst als Außenlager gegründet, das Lager Buna, benannt im Grunde auch nach dem Werk, nach dem Buna-Werk, und dann wird es während der Reorganisation des KZ-Komplexes Auschwitz zu einem eigenständigen Konzentrationslager erhoben. Und das zeigt bereits die große Bedeutung, die das wachsende Lager für auch den IG Farben-Komplex hatte. Und nach der Reorganisation im November 1943 wird das Stammlager in Auschwitz I umbenannt. Auschwitz-Birkenau heißt Auschwitz II und Buna, später Lager Monowitz, heißt Auschwitz III. Und kurz vor der Räumung des Lagerkomplexes im November 1944, und das Lager wird ja im Januar 1945 von der Roten Armee befreit, kommt es noch einmal zur Reorganisation. Und dort werden die KZ Auschwitz I, also Stammlager in Auschwitz II Birkenau, zusammengelegt und heißt nur noch KZ Auschwitz. Aber Auschwitz III bleibt selbstständig, was wiederum auf die hohe Bedeutung dieses Komplexes verweist. Und heißt dann nicht mehr Auschwitz III, sondern KZ Monowitz. Und dieser Name Monowitz ist dann auch im öffentlichen Gedächtnis hängen geblieben. Und die Personen, die auch am Aufbau des Lagers mit beteiligt waren, wie Heinrich Schwarz oder Vinzenz Schöttl, das sind die beiden SS-Offiziere, sogenannten SS-Führer, bleiben dann auch in der Verantwortung der Lagerleitung bis 1945. Und Heinrich Schwarz ist vorher als sogenannter Arbeitseinsatzführer, und jetzt kommen wir langsam in den Bereich der Zwangsarbeit, als Arbeitseinsatzführer der SS in Auschwitz tätig gewesen. Das ist eine eigene Abteilung im KZ-System, die 1942 eingerichtet wird als unabhängige Erteilung. Sie besteht schon ab 1941, hat dann mehrere Instanzen und endet ab als sogenannte Abteilung 3E. Und die Abteilung 3 ist das Schutzhaftlager, das Häftlingslager und 3E ist der Arbeitseinsatzführer. Und dieser Arbeitseinsatzführer ist für die gesamte Organisation der Zwangsarbeit seitens der SS verantwortlich. Und Heinrich Schwarz übernimmt dann als vormaliger Arbeitseinsatzführer und auch Schutzhaftlagerführer, hat beide Positionen inne gehabt, dann das Lager Auschwitz III nach der Verselbstständigung im November 1943 als Lagerkommandant. Und das ist natürlich auch eine enge Brücke, die wir sehen müssen. Heinrich Schwarz, der schon zuvor zentral die Zwangsarbeit im KZ-Komplex Auschwitz organisiert hat, wird Lagerkommandant von Auschwitz-Monowitz. Und der vormalige Führer des Außenlagers, Buna Monowitz, wird sein Stellvertreter, Vincent Schöttl. Und der wird dann Schutzhaftlagerführer, also der Führer des Häftlingslagers und de facto stellvertretender Lagerkommandant. Und Günther Adolfi ist als Ingenieur genau an dieser Schnittstelle tätig. Denn in allen Bereichen des Konzentrationslagers werden Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt und auch in allen Bereichen der IG Farbenindustrie und dementsprechend auch in allen Bereichen des Werkes in Auschwitz werden Zwangsarbeiter eingesetzt. Das sind sowohl KZ-Häftlinge, die aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz kommen, aber das sind auch andere Zwangsarbeiter, die sogenannten zivilen Zwangsarbeiter, es sind Kriegsgefangene, es sind aber auch Zwangsarbeiter aus den jüdischen Zwangsarbeitslagern der Organisation Schmelt, die ebenfalls dort eingesetzt werden. Und dementsprechend entsteht um den IG Farben-Standort, ich nenne das einfach mal kurz IG Farben, ich glaube, das ist zur Vereinfachung besser, der IG Farben-Standort in Auschwitz, um diesen Standort herum entstehen zahlreiche Zwangsarbeitslager. Und das Konzentrationslager ist nur eine Form der Zwangsarbeitslager, die um diesen riesigen Komplex entstehen. Und Günther Adolfi hat an all diesen Schnittstellen gearbeitet, da an allen Bereichen und auch in seinem Bereich Zwangsarbeiter eingesetzt waren. Und falls ich das noch ergänzen darf, er hat nicht nur ein Wissen darüber gehabt, sondern in seinem engsten Bereich oder Zuständigkeitsbereich Hochdruck, also er hat in der technischen Abteilung Synthese gearbeitet und hat in dieser Abteilung den Bereich Hochdruck verantwortet. Und genau dort waren auch nachweislich KZ-Häftlinge eingesetzt. Und das in einer relativ hohen Zahl. Und er war nicht nur für diese verantwortlich, sondern er hat in Protokollen der Sitzungen auch über diesen Einsatz Protokoll geführt. Und dazu gehören am Ende auch jugendliche KZ-Häftlinge, die in der Abteilung als Zwangsarbeiter eingesetzt waren. Und diese Quellen waren bis dato nicht bekannt, zeigen aber nicht nur das enge Wissen oder das tiefe Wissen, was Günther Adolfi hatte, sondern auch die enge Verbindung seiner Person zur Zwangsarbeit und zur KZ-Zwangsarbeit in Auschwitz-Monowitz.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass die Standorte untereinander verknüpft waren, dass in Merseburg der Komplex für Auschwitz geplant wurde für eine längere Zeit. Inwiefern waren die Standorte denn untereinander verknüpft, wenn man jetzt mal weggeht von der Personalie Günther Adolfi und breiter darauf blickt, wie viele zivile Beschäftigte der IG Farben waren tätig für diesen Aufbau in Auschwitz und waren dann auch direkt in Auschwitz tätig?
In dem IG Farben-Komplex in Auschwitz waren Tausende deutsche Zivilarbeiter tätig gewesen. Und viele von denen über den gesamten Zeitraum, ohne Unterbrechung, nehmen wir kleine Abwesenheitstage oder auch mal einen Urlaub aus, aber der permanente Arbeitsplatz war Auschwitz. Und in den Umsiedlungsplänen, den sogenannten Umsiedlungsplänen der SS unter Heinrich Himmler, spielte natürlich auch die Ansiedlung der Deutschen, also die sogenannte Germanisierung der besetzten Gebiete in Polen, eine zentrale Rolle. Und die deutschen Zivilarbeiter waren sowohl in eigenen gebauten Wohnbereichen in Auschwitz-Monowitz untergebracht, auch in Baracken untergebracht, aber auch in der Stadt Auschwitz. Und die Stadt Auschwitz, die vorher auch einen hohen Anteil an einer jüdischen Bevölkerung hatte, wurde dafür deportiert. Das läuft alles im Rahmen der sogenannten Germanisierungspolitik Heinrich Himmlers, also nicht nur die Deportation der jüdischen Bevölkerung, der polnischen jüdischen Bevölkerung, sondern auch der nichtjüdischen Bevölkerung. Und die deutschen Zivilarbeiter der IG Farben in Auschwitz spielten da eine zentrale Rolle, da sie natürlich genau diesen leer gewordenen Wohnraum mit übernommen haben und in Gaststätten verkehrten, in der Stadt etc. pp. Und das natürlich auch an Orten, an denen SS-Angehörige waren. Also es ist nicht nur so, dass der Kontakt zwischen der SS des Konzentrationslagers Auschwitz oder des KZ-Komplexes Auschwitz auf einer dienstlichen Ebene stattgefunden hat, sondern natürlich auch auf einer privaten Ebene. Einige waren gut bekannt, einige freundeten sich sogar an und andere begegneten sich einfach in den ganz normalen öffentlichen Räumen in Auschwitz, ja, ob in Gaststätten, bei Kulturveranstaltungen und so weiter und so fort. Und das ist eine riesige Zahl, die wir da berücksichtigen müssen. Es handelt sich also nicht nur um einige hundert, sondern es handelt sich um mehrere tausend deutsche Zivilarbeiter. Und diese mehrere tausend deutschen Zivilarbeiter kehrten natürlich auch mit der Räumung des KZ-Komplexes Auschwitz 1945 wieder zurück in das Reichsinnere und haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch in verschiedenen Unternehmensstandorten wieder ihre Arbeit aufgenommen. Ja, also diese Kontinuitäten sind nicht zu vernachlässigen.
Sie haben zu Beginn des Gesprächs auch gesagt, die zivilen Arbeiterinnen und zivilen Arbeiter, die im Kontakt waren mit Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen, die sind aus dem Blick geraten nach 1945. Jetzt haben Sie sich in Ihrer Gutachtertätigkeit auf diesen Zeitraum beschränkt, bis 1945. Was war der Handlungsspielraum von Günter Adolfi? Was wusste er über die Tätigkeit der IG Farben? Was hat er selbst getätigt? Inwiefern spielt denn eine Rolle, dass er Wissenschaftler ist und dass seine Erkenntnisse quasi nach 1945 weiter als wichtig hochgehalten werden?
In meinem Gutachten habe ich mich nicht auf die Zeit nach Kriegsende konzentriert. Das war auch nicht die Anfrage der Hochschule Merseburg. Nichtsdestotrotz, und das betrifft ja nicht nur IG Farben, sondern viele andere Unternehmen, haben Ingenieure, die an diesen Schnittstellen tätig gewesen sind, und da reden wir natürlich über eine riesige Zahl, denn die Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit und nicht nur die KZ-Zwangsarbeit, sondern die anderen Formen der Zwangsarbeit mit Millionen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern haben ja alle Bereiche im Nationalsozialismus durchdrungen. Ja, das sind sowohl Anlagen in der Rüstungsindustrie, das geht aber auch in die Landwirtschaft, selbstverständlich. Es waren Hunderttausende von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeitern in der Landwirtschaft eingesetzt. Es betrifft Haushaltshilfen, Diakonien. In allen Bereichen waren Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Und dementsprechend waren die Schnittstellen natürlich auch zur deutschen Bevölkerung an extrem vielen Bereichen gegeben. Und das wurde zu einem Alltagsphänomen. Und man hat den Kontakt mit Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen teilweise auch als selbstverständlich empfunden. Und dementsprechend war es auch gar kein Problem für viele dieser Personen nach 1945 in ihrer Tätigkeit einfach wieder anzusetzen, ohne dass sie, ich formuliere es einfach in Anführungsstrichen, ein schlechtes Gewissen hatten. Und das trifft natürlich auch für die Zivilarbeiter bei den IG Farben zu. Und das ist vollkommen unterschiedslos, ob es sich dabei um Ingenieure handelt, um Wissenschaftler handelt, die natürlich auch ein wissenschaftliches Interesse verfolgten, was aber auch häufig mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern verbunden war. Und diese vermeintliche wissenschaftliche Unabhängigkeit muss hier sehr, sehr kritisch gesehen werden, denn am Ende liegt trotzdem die Verantwortung für das Handeln bei den Personen selbst. Und sie haben ihre Handlungsräume und sie haben auch ihre Spielräume gehabt. Und alle Personen haben die auf die eine oder andere Weise auch genutzt. Und die Mehrheit, das muss man betonen, hatte mit dem Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und auch mit dem Einsatz von KZ-Häftlingen grundsätzlich kein Problem. Und das ist ein eine wichtige Feststellung. Und viele Wissenschaftler haben sich nach 1945 auf ihre wissenschaftliche Neutralität berufen, auf quasi ihr reines Erkenntnisinteresse in der wissenschaftlichen Forschung. Das darf aber nicht verdecken, dass sie trotzdem auch eine Verantwortung für ihr Handeln tragen müssen. Auch eine Verantwortung für ihr Handeln vor 1945. Und das betrifft natürlich auch deutlich prominentere Wissenschaftlergruppen, die in den letzten Jahren in den Blick gekommen sind oder schon vor vielen Jahren in den Blick gekommen sind, wie die sogenannten Raketenexperten, die ja in den USA weiter ihre Karriere fortsetzen konnten und natürlich selbstverständlich in hoher Zahl auch mit der KZ-Zwangsarbeit im KZ-Komplex Mittelbau-Dora eng verbunden waren. Und also das darf nicht verdeckt werden. Also die reinen wissenschaftlichen Erkenntnisse dürfen nicht das Gesamthandeln verdecken. Und davon unabhängig sind ja trotzdem wissenschaftliche Leistung unberührt, aber das sagt noch nichts über den Verantwortungsbereich und auch die moralische Verantwortung, bis hin natürlich auch zur Schuld, wenn es um konkrete Verbrechensbeteiligungen geht, sagt nichts über diese Bereiche aus. Und es gibt auch Ingenieure, deutsche Zivilarbeiter, Handwerker, Vorarbeiter, die sich Misshandlungen und dementsprechend auch Verbrechen gegenüber Zwangsarbeitern und Zwangsarbeitern schuldig gemacht haben. Und das wird sehr, sehr deutlich an den Betriebsanweisungen, egal ob im KZ-Komplex Mittelbau-Dora, Anweisungen der Mittelwerk GmbH gegenüber den deutschen Zivilarbeitern und Zivilarbeiterinnen, aber auch in Auschwitz, wo deutlich von Gewalt gesprochen wird, wo ganz klar zwischen den Zeilen Misshandlungen angesprochen werden oder wie in Auschwitz, IG Farben, angesprochen wird, dass die Betriebsleitung natürlich nicht sehen möchte, dass Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen totgeschlagen werden, aber dass sie eine gewisse Disziplinierung benötigen, um ihre Arbeit entsprechend zu verrichten. Das bedeutet, dass das natürlich auch ein gewisser Freifahrtschein für Misshandlungen darstellte. Und das darf man nicht vergessen und es ist keine geringe Zahl, die auch sich an derartigen Misshandlungen beteiligt hat.
Sie sind tätig als Gutachter für mehrere Prozesse gegen NS-Täter, die in den letzten Jahren und aktuell angestrebt werden. Sehen Sie da Parallelen, wenn jetzt eine kleine Stadt und Hochschule wie Merseburg sich in den letzten Jahren diesen Namen Günther Adolfi, diesen Namen einer Straße gibt und es dann zu Diskussionen kommt, parallel zu dem Versuch, einige wenige bald sterbende Täter noch juristisch zu belangen?
Ich bin als Gutachter oder als Sachverständiger in verschiedenen Verfahren gegen ehemaliges Personal aus den Konzentrationslagern berufen. Das ist richtig. Ich kann dazu leider auch nichts sagen, werde dazu auch nichts sagen. Aber der Wissenszuwachs, auch durch die Forschung, die im Rahmen dieser Verfahren laufen, ist hoch. Und auch die Debatte in Merseburg würde ich am Ende doch als eine positive Debatte werten, denn sie sorgte dafür, dass sich in dem gesamten Raum nicht nur die Hochschule, aber also damit meine ich die Lehrenden und die Studierenden, sondern am Ende ja die gesamte Öffentlichkeit mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und mit diesem Thema auch sehr kritisch auseinandergesetzt hat, auch vehement diskutiert hat. Und damit ist ja schon viel erreicht. In dem Moment ist das Thema im Bewusstsein, in dem Moment werden auch diese Grauzonen wieder sichtbar, in dem Moment wird diskutiert, inwiefern deutsche Zivilarbeiter an Schnittstellen zu Verbrechenskomplexen tätig gewesen sind und welche Verantwortung sie eigentlich hatten, welche Handlungsräume sie hatten, ob und inwiefern sie sich an Verbrechen beteiligt hatten und ob es dementsprechend gerechtfertigt sei, Straßen nach diesen Personen zu benennen. Und ich denke, das ist eine wichtige Debatte, die in der Öffentlichkeit geführt werden muss und die auch zu einem kritischen Bewusstsein in der Öffentlichkeit führt. Und daher sehe ich diese Debatte letztendlich als etwas sehr Positives und sie hat sowohl bei der Hochschule Merseburg, aber auch in der Stadt viel bewegt und auch viel nochmal an Diskursen freigesetzt. Und ich erinnere mich auch an die vielen studentischen Projekte, die dort gelaufen sind. Und von daher würde ich persönlich diese gesamte Diskussion der letzten Jahre als doch einen wachen, offenen Diskursprozess sehen, der zum kritischen Reflektieren eingeladen hat. Ja, und das Gutachten war ein Teil dieses Prozesses, hat ja selbst gar keine Empfehlungen gegeben, sondern sich ausschließlich der Kontextualisierung gewidmet. Aber am Ende habe ich natürlich die Debatte auch mitverfolgt und gerade das starke Reflektieren dieser historischen Prozesse habe ich als etwas ausgesprochen Produktives, ja, empfunden.